Europa wollte bei Batteriezellen ganz vorne mitspielen. Gigafactories, Milliardeninvestitionen und die große Hoffnung auf technologische Souveränität. Doch inzwischen ist die Euphorie gedämpfter. Projekte wurden verschoben oder verkleinert, manche sogar ganz gestoppt. Gleichzeitig dominieren asiatische Hersteller weiter den Markt. Technologisch, industriell und auch beim Hochlauf der Produktion in Europa. Und genau in diese Phase fällt auch die kommende Battery Show Europe in Stuttgart, bei der sich die europäische Batterie- und Zulieferindustrie vom 9. bis 11. Juni wieder trifft. Maschinenbauer, Zellhersteller, Automobilindustrie, Forschung und Investoren. Über den Messehallen schwebt die große Frage, wo steht Europa beim Thema Batterieproduktion nun wirklich? Genau darüber spreche ich bei E-Mobility Insights, dem Podcast von Electrif, heute mit Heiner Heimes vom Lehrstuhl für Production Engineering of E-Mobility Components oder kurz PEM der RWTH Aachen. Wir reden über die Realität hinter den großen Fabrikankündigungen, über das berüchtigte Tal der Tränen beim Produktionshochlauf, das Scheitern von Northvolt und die Chancen von PowerCo in Salzgitter und Tesla in Grünheide. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen hier bei E-Mobility Insights, Professor Dr. Ingenieur, Diplom-Wirtschaftsingenieur Heiner Heimes. Ich hoffe, Herr Heimes, ist okay, wenn ich einfach nur Herr Heimes sage.
Ja, selbstverständlich.
Sonst wäre der halbe Podcast schon mit Ihrem sehr, sehr langen Titel sozusagen voll. Was muss man sich eigentlich vielleicht mal zur Einführung unter diesem Titel vorstellen? Was machen Sie so den ganzen Tag?
Im Endeffekt charakterisiert der Titel ganz gut meine berufliche Laufbahn. Ja, ich habe an der RWTH promoviert, da den Doktor gemacht, vorher an der RWTH Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften studiert. Ja, und seit 3 Jahren darf ich jetzt eine Professur an der RWTH Aachen haben und befasse mich da mit dem Thema der Batterieproduktion und insbesondere sehr intensiv mit dem Thema der Batteriezellproduktion. Und das prägt in der Tat dann auch einen Großteil meines Tages.
Das ist ja auch genau das Thema, natürlicherweise, über das wir heute miteinander reden wollen, denn die Battery Show steht vor der Tür und ich möchte mit Ihnen ganz nüchtern mal besprechen, wo die europäische Batterieindustrie im Moment steht und wo wir so tatsächlich sind. Vielleicht mal so ganz allgemein gefragt, wie würden Sie diese Frage beantworten?
Batterieindustrie ist ja ein großer Begriff und die Batterieindustrie, die umfasst sehr viele Detailindustrien, ja, vom Thema Batteriezellproduktion, Maschinen- und Anlagenbauer, Recyclingunternehmen, Modul- und Pack-Hersteller. Und innerhalb dieser Industrie, da würde ich sagen, gibt es viel Licht und vielleicht auch ein bisschen Schatten, je nachdem, auf welchen Industriezweig man da hinschaut. Das Thema Batteriezellproduzenten, das ist sicherlich eines der kritischeren Themen aktuell. Da werden wir ja hoffentlich auch gleich noch die Möglichkeit haben, etwas ausführlicher zuzusprechen. Daneben muss man aber auch sagen, dass sich viele Bereiche sehr gut entwickeln, wie beispielsweise die Recyclingindustrie oder auch die Testindustrie, die Testzentren in Deutschland und in Europa. Und von daher ja, ist das Bild im Moment etwas divers.
Dann bleiben wir doch mal direkt bei der Zellproduktion. Da haben wir in den vergangenen Jahren eine große Ankündigungswelle erlebt und dann auch wieder eine große Abkündigungswelle und viele gescheiterte Projekte. Wo stehen wir da? Haben wir da ein Technologieproblem? Haben wir da ein Industrieproblem? Oder warum ist sozusagen die Batteriezellproduktion, ich sag mal erstmal in Deutschland, bisher nicht da, wo wir sie gerne hätten?
Also ich würde gerne aus Ihrer Frage nochmal diesen Punkt der Ankündigungs- und Abkündigungswelle aufgreifen, weil da haben Sie wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir waren vor einigen Jahren in einer Situation, wo unglaublich viele Unternehmen sehr positiv kommuniziert haben, wir investieren in den Standort Deutschland, in den Standort Europa, bauen hier Batteriezellproduktion auf. Das war unglaublich positiv für die gesamte Industrie. Es war sehr viel Momentum da zu investieren, nicht nur für die Zellhersteller, auch die Zulieferer, die Maschinen- und Anlagenbauer, alle haben investiert. Und um das wirklich auch nochmal in Zahlen zu fassen, wir hatten Ankündigungen von 2000 Gigawattstunden pro Jahr in Produktionskapazität, die installiert werden sollten. Die sind natürlich nicht installiert, aber das waren die Planungen. Und diese Ankündigungen, die sind jetzt auf unter 1000 Gigawattstunden pro Jahr abgesunken. Das heißt, sie haben sich mehr als halbiert. Und das ist natürlich schon eine sehr dramatische Entwicklung und in Summe natürlich für die gesamte Batterieindustrie nicht positiv.
Woran liegt das? Was ist da schiefgelaufen? War das auch sozusagen das Thema CO2-Flottengrenzwerte, was man auf EU-Ebene abgemildert hat und dadurch den Druck auch ein Stück weit von der Autoindustrie genommen hat und dadurch natürlich auch die Nachfrage nach Batteriezellen automatisch kleiner wird?
Nein, dem Punkt würde ich nicht so sehen. Da, glaube ich, haben wir wirklich eher technologische Themen, die dort im Vordergrund stehen. Um da vielleicht das Ganze mal an einem Beispiel zu diskutieren, was sehr prominent ist. Es war ja das Beispiel Northvolt. Northvolt hat ja historisch eine unglaublich positive Entwicklung in Europa genommen, war sicherlich eines der Vorzeigeunternehmen, in das gerne investiert wurde, was eine sehr gute politische Unterstützung hatte. Und dann sind die eben doch gescheitert. Und ich glaube, dass sie gescheitert sind, das war vor allem technologischer Natur, ja, indem man einfach dort den Produktionshochlauf deutlich unterschätzt hat. Das vielleicht nochmal etwas mehr im Detail auszuführen. Wenn man das Ganze am Ende mal betrachtet, glaube ich, relativ Fokus liegt auf relativ leicht gewesen, Investoren zu finden. Es war relativ leicht, Maschinen und Anlagen zu schaffen, zu installieren, in Betrieb zu nehmen. Aber dann war es einfach unglaublich schwer, den Schalter umzulegen, in den Produktionsbetrieb zu gehen und hochqualitative Zellen mit geringen Ausschussraten zu produzieren. Und da muss man einfach sagen, da fehlte vielleicht ein Stück weit der lange Atem, aber auch in dem Sinne damit verbunden natürlich das Geld, diesen langen Atem zu haben. Und ich glaube, das war eines der Kernprobleme, die Northvolt hatte, die aber nicht nur für Northvolt gelten, sondern ein Stück weit, glaube ich, für die gesamte Batteriezellproduktionsindustrie in Europa gelten.
Zu diesen Herausforderungen beim Produktionshochlauf kommen wir vielleicht gleich nochmal. Vorweg nochmal zwei Fragen. Die asiatischen Hersteller, die investieren ja auch in Europa. Ja, in Osteuropa entstehen viele neue Fabrikkapazitäten. Die können das ja. Die haben das insbesondere in China und in Korea jetzt schon viele, viele Jahre zu einem hohen Reifegrad gebracht. Wie groß ist denn der Vorsprung der asiatischen Hersteller inzwischen wirklich?
Der ist signifikant und da muss man das, glaube ich, auch mal sehr realistisch einschätzen. In Deutschland und in Europa, wir haben eine Aufholjagd gemacht, ja, im Bereich des Know-hows. Und so wird das sehr häufig dargestellt und das stimmt auch. Ja, wenn man sich die letzte Dekade anschaut, dann wurde einfach unglaublich viel in das Thema Batterie investiert, forschungs- und entwicklungsseitig, industrieseitig, das hat sich gut entwickelt. Wir haben zu Recht das Gefühl, wir haben aufgeholt. Was aber auch ein Teil der Wahrheit ist, dass natürlich der asiatische, insbesondere der chinesische Wettbewerb, die haben ja auch nicht geschlafen. Auch da wurde in Forschung und Entwicklung investiert. Und ohne das mit Zahlen belegen zu können, müssen wir trotzdem mal davon ausgehen, dass eine Firma wie CATL vielleicht sogar mehr in Forschung und Entwicklung investiert hat, als das viele europäische Länder gemacht haben. Was will ich damit sagen? Ja, wir haben aufgeholt, aber man muss das Ganze dann auch wieder sehr vorsichtig einordnen.
Mein Gefühl ist ein bisschen immer, wenn wir in Europa einen Schritt machen, machen die Chinesen schon drei. Also wenn ich jetzt ein bisschen zuspitze, könnte man ja schon fragen, wird das überhaupt noch was mit der Batteriezellproduktion in Deutschland und Europa?
Das kann ich verstehen, ja, weil wirklich auch so tolle Innovationen eingeschlagen sind, wie beispielsweise die Blade-Batterie von BYD. Ja, die kamen alle aus dem chinesischen Umfeld oder fast alle aus dem chinesischen Umfeld. Und vor dem Hintergrund kann ich die Frage einschätzen, wird das noch was? Ja, ich wünsche es mir. Ich kämpfe dafür. Wir alle kämpfen dafür auf ganz unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Bereichen. Wenn man das Ganze realistisch sieht, dann muss man das aber durchaus vorsichtig reflektieren.
Dann kommen wir doch mal vielleicht genau zu diesem Problemfeld der Batteriezellproduktion. Sie haben das so ein bisschen schon angerissen gerade, ne? Fabriken werden geplant, teilweise auch gebaut, Investoren kommen rein, es gibt auch Fördergelder, ja, wie wir sie für Heide und Northvolt gesehen haben. Und trotzdem scheitern Projekte und das oft ja auch erst später im Prozess. Warum ist der Produktionshochlauf bei Batteriezellen so extrem schwierig?
Das Ganze beginnt ja, wenn man eine Batteriezellproduktion plant und wir waren dort auch unterstützend in einige Planungen einbezogen. Das beginnt ja bei den Unternehmen immer damit, dass ein Business Case erstellt wird. Dann wird geschaut, was muss investiert werden, wie entwickelt sich das. Man trifft Annahmen für den Produktionshochlauf, indem man dann sagt, man hat bestimmte Ausschussraten zu bestimmten Zeitpunkten. Und dann wird hoffentlich in den meisten Business Cases berücksichtigt worden sein, dass man insbesondere am Anfang sehr hohe Ausschussraten hat und dass die dann über die Monate, Jahre immer geringer werden, man immer mehr Zellen sozusagen produziert, die einen hohen Qualitätsstandard haben. So, und das muss man am Anfang natürlich mit Zahlen unterlegen. Man muss Annahmen treffen. Und dann stellt sich eben die Frage, sind diese Annahmen realistisch getroffen worden? Und je nachdem, wie man diese Annahmen trifft, muss man an der Stelle auch ganz klar sagen, wenn ich die zu konservativ wähle, dann geht der Business Case nicht auf. Dann werden sich keine Investoren finden. Treffe ich die sehr positiv, dann geht der Business Case natürlich deutlich besser auf. Ich gewinne Investoren, habe dann aber wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt die Herausforderung, dass in meinem Business Case steht, ich müsste jetzt ein Jahr nach Produktionsstart die und die Ausschussrate erzielt haben oder den Ausschuss unter einem bestimmten Prozentsatz gedrückt haben. Wenn ich das dann in der Realität aber nicht geschafft habe, nicht weil ich irgendwie nicht fleißig war oder nicht mich um die Sachen gekümmert habe, sondern einfach, weil es technologisch so anspruchsvoll ist, dann gibt es diese Abweichung zwischen Business Case und Realität. Und das sind dann einfach die Punkte, wo man dann sagt, okay, da entstehen die finanziellen Probleme. Und das sind große finanzielle Probleme, weil ich einfach ein unglaublich hohes Volumen für die Einkaufsmaterialien habe. Genau, und dann ist eben die Frage, kann ich diese finanzielle Lücke schließen oder nicht? Und Northvolt konnte sie nicht schließen.
Also das ist dann genau der Moment, wo die Zellqualität, die hinten rauskommt, noch nicht gut genug ist. Zu viel Ausschuss, also zu viele Batteriezellen, die ich nicht verwenden kann. Die Kosten explodieren. Der Schritt davor, warum ist es so schwierig, qualitativ hochwertige Zellen wirklich aus diesen Maschinen, die ja inzwischen auch weltweit produzieren, rauszuholen?
Also erstens, es ist in der Tat unglaublich schwer. Und um das auch nochmal zu untermauern, dieses Problem oder diese Herausforderung haben wirklich alle Zellhersteller. Man braucht unglaublich viel Erfahrung, um die Batteriezellen zu produzieren. Woran liegt das? Wir sprechen im Bereich der Batteriezellproduktion eben nicht von einzelnen Prozessschritten, sondern das sind Prozesse, sind viele unterschiedliche Prozesse, die sehr stark miteinander verkettet sind. Und dann habe ich bei der Batteriezelle immer noch die Herausforderung, wenn ich die zusammenbaue, zu dem Zeitpunkt, ich kann da nicht mehr in die Batteriezelle hineinschauen. Das heißt, ich produziere sie, aber ich kann nicht wirklich überprüfen, um ein Beispiel zu geben, wie hat sich das Elektrolyt jetzt genau verteilt. Ich kann das natürlich machen, wenn ich die Zelle zerstöre und aufschneide, aber das kann ich natürlich dann auch nur maximal stichprobenartig machen. Und diese starke Verkettung kombiniert einfach mit dem Punkt, dass man bestimmte Qualitätsmerkmale nicht zerstörungsfrei testen kann, die erzeugt eben dieses hohe Druckmoment bei den Ausschussraten.
Sie haben im Vorfeld unseres Gesprächs von so einem Tal der Tränen gesprochen. Ein Begriff, den ich in der Entwicklung der Elektromobilität schon häufiger gehört habe. Was meinen Sie damit konkret bezogen auf die Batteriezellproduktion?
Also das Tal der Tränen bei dem Thema Batteriezellproduktion, das bezeichnet eben die Phase nach dem Produktionshochlauf. Während man die investiert hat, das Gebäude aufgebaut hat, die Anlagen beschafft hat, das neueste Produktionsequipment hat, da ist einfach unglaublich viel Euphorie, Vorfreude, dass es losgeht. Und das kann man auch zu 100% nachvollziehen und verstehen. Aber in dem Moment, wo eben der Schalter umgelegt wird, dann tauchen die Probleme auf. Dann sehe ich erst, was alles nicht funktioniert. Wie hart es dann doch ist, die nicht eine Zelle zu produzieren, sondern eine gute Zelle zu produzieren. Und dann produziere ich die und es ist gut. Und ich denke, jetzt produziere ich die nächste Zelle und die müsste doch auch gut sein. Dann stelle ich fest, die ist aber nicht gut. Und dann geht es eben darum, warum ist die nicht gut? Was ist schiefgelaufen? Und sich da durch diese Phase durchzukämpfen, das ist das Tal der Tränen. Die ist maximal herausfordernd, maximal anspruchsvoll und das Abschließen unglaublich kapitalintensiv.
Da fehlt dann in Europa vielleicht manchmal neben dem Geld auch die Geduld und der lange Atem an der Stelle. Northvolt galt ja lange so als europäisches Vorzeigeprojekt. Welches Signal ging von dem Scheitern dieses Projektes für die ganze Batteriebranche in Europa aus?
Ja, das ist ein sehr negatives. Aus meiner Sicht war das fatal und das hatte nichts mit Northvolt, mit der Firma Northvolt zu tun, sondern es hatte was damit zu tun, wie es öffentlich diskutiert wurde. Ja. Politische Entscheidungsträger das reflektiert haben, insbesondere in Schleswig-Holstein. In Deutschland wurde das sehr, sehr kritisch diskutiert. Im Sinne von, wurde dort verantwortungsvoll mit den Fördergeldern umgegangen. Aus meiner Sicht, ja, es wurde maximal verantwortungsvoll damit umgegangen. Und natürlich gibt es diese Fördergelder. Und man weiß, wenn man in eine Batteriezellproduktion investiert, ist das natürlich mit einem gewissen Risiko Risiko verbunden. Aber was wäre die Alternative gewesen, es nicht zu tun und von vornherein zu akzeptieren, dass wir dort in einer Abhängigkeit vom chinesischen, vom asiatischen Markt bleiben? Das wäre keine Alternative geworden. Und von daher würde ich das Bild eher in die andere Richtung zeichnen und sagen, eigentlich hätte Northvolt noch viel, viel stärker unterstützt werden müssen, um eben durch dieses angesprochene Tal der Tränen auch wirklich durchzukommen, um diesen langen Atem zu haben.
Hat die Branche da jetzt auch eine, ja, so eine Art Vertrauenskrise? Also werden politische Entscheider jetzt auch noch vorsichtiger, weil sie diese Negativspirale jetzt einmal erlebt haben?
Definitiv ja. Und das Ganze, wir haben jetzt immer Northvolt angesprochen, aber es gibt ja zahlreiche andere Pressemitteilungen, auch aus den letzten Wochen, Stichwort Morrow Batteries, die Insolvenz beantragt haben. Oder auch eine Cellforce, eine Tochter von Porsche, wo Porsche sagt, das wird nicht fortgeführt. Das sind ja alles Signale. Von daher kann man das nicht nur an Northvolt festmachen, sondern in Summe von diesen ganzen Berichterstattungen ist das natürlich kein Umfeld, wo Investoren sagen, okay, da würde ich gerne investieren. Und das kann sich ja jede Zuhörerin, jeder Zuhörer selber fragen. Würde ich mein privates Geld irgendwie in diese Industrie investieren wollen zum jetzigen Zeitpunkt? Und wenn man das für sich selber beantwortet, kann man selber für sich auch entscheiden, wie ja, die Situation auf Investoren wirkt.
Viel privates Geld wird dann eher für Öl und Gas noch ausgegeben, statt für den Hochlauf der Batterieindustrie. Ich will mal versuchen, mit Ihnen aus dieser Negativspirale, in der wir da leider stecken mit der Industrie, vielleicht so ein bisschen rauszukommen, ein paar positive Beispiele zu besprechen. Wir haben in Deutschland auch mit etwas kleinerer Planung als mal gestartet, ja, die Volkswagen-Tochter Powerco in Salzgitter aktiv, zweites Werk in Südeuropa. Ist das jetzt sozusagen, ja, ich will jetzt nicht sagen die letzte Kugel, aber sozusagen unser Hoffnungsträger aus deutscher Perspektive?
Ja, würde ich in jedem Fall sagen. Das mag sich ja im Moment für viele Zuhörer so anhören wie so eine Negativspirale. Es gibt immer nur negative Pressemitteilungen. Irgendwie fühlt man sich auch so, es ist so diese Sogwirkung nach unten. Was aber auch zur Wahrheit dazu gehört oder zu einer realistischen Einschätzung des Bildes. Es gibt auch Gegenkräfte gegen diese Abwärtsspirale. Also beispielsweise Northvolt. Es hat sich Leiten gefunden, die in Northvolt investieren. Wir haben die Powerco, die sich sehr gut entwickelt, die sehr positiv wahrgenommen wird, die stolz darauf ist, das kann man auf LinkedIn perfekt mitverfolgen, wie die sich entwickeln. Das macht einfach eine unglaubliche Freude, das zu verfolgen. Wir haben aber auch die Situation, dass an den deutschen Forschungsstandorten, an allen Forschungsstandorten, unglaublich viele Doktorandinnen und Doktoranden fertig werden, die mit ihrer Expertise der Industrie zur Verfügung stehen. Das hatten wir vor 10 Jahren auch noch nicht. Und daher muss man an der Stelle sagen, es gibt nicht nur Kräfte, die nach unten wirken, sondern es gibt auch wirklich viele positive Kräfte, die mittel- bis langfristig hoffentlich auch überwiegen werden.
Und wie positiv ist dann eine Powerco einzuschätzen? Also da waren ja die Planungen, was den Output angeht, auch durchaus größer, als es jetzt realisiert wird. Also woran erkenne ich eigentlich, ob so eine Zellfabrik dann wirklich auch hochläuft, produziert, erfolgreich ist? Und wie schauen Sie ganz persönlich auf das, was vor Powerco liegt? Weil durch dieses Tal der Tränen müssen die ja vielleicht auch noch durch.
Kommen wir mal zum ersten Teil Ihrer Frage. Wie kann man das eigentlich einschätzen, ob so eine Zellproduktion erfolgreich ist oder nicht? Von außen keine Chance. Das können Sie nicht beurteilen, ob eine Zellproduktion erfolgreich ist oder nicht. Und das hat nichts jetzt mit einem spezifischen Unternehmen zu tun, sondern das liegt ganz allgemein in der Natur der Sache, dass einfach Zellproduktion ihre Ausschussraten logischerweise nicht veröffentlichen. Sie veröffentlichen keine Produktionskennzahlen, Einkaufspreise etc. Von daher kann man das nicht von außen stehend beurteilen. Wie schätze ich jetzt dieses Tal der Tränen bei Powerco ein? Da muss ich sagen, diesen ganz allgemein gesprochen, die durch diesen Produktionshochlauf, da wird auch eine Firma Powerco hindurchkommen müssen. Man muss sagen, dass Powerco nach meiner Wahrnehmung hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Wenn man hier auf Konferenzen sprechen darf, ja, dann macht das einfach eine unglaubliche Freude. Man nimmt eine unglaubliche Begeisterung in dem Team wahr. Es ist letztendlich ein Unternehmen wie Volkswagen, was dahinter steckt und die Rückendeckung gibt. Und dann würde ich sagen, wenn es Powerco mit Volkswagen nicht schafft, eine Batteriezellproduktion in Europa zu etablieren, wer soll es denn dann schaffen? Und vor dem Hintergrund gehe ich fest davon aus, dass eine Firma Powerco, die durch dieses Tal der Tränen hindurchkommen wird.
Sie veröffentlichen, Herr Heimes, ja auch regelmäßig Ihren Battery Atlas. Der liegt mir auch hier gerade in der gedruckten Form auch mit vor. Und wenn man sich da so die Bubbles anschaut, wo jetzt eigentlich die Cluster für die Zellproduktion in Europa am größten sind, dann ja, da ist Deutschland noch ziemlich klein, erstaunlich klein geblieben. Aber Frankreich sieht gar nicht schlecht aus. Spanien sieht gut aus. Und richtig satt groß ist der Kreis in Ungarn. Also dort ist natürlich auf Basis der chinesischen Hersteller dann doch ein großes Cluster entstanden, von dem ja letzten Endes auch ganz Europa profitiert, oder?
Generell erstmal die Frage, warum Ungarn? Ich glaube, das ist für die meisten relativ intuitiv, dass da zwei Faktoren unglaublich gut für Ungarn sprechen. Das eine sind die Personalkosten und das andere sind natürlich die Energiekosten. Nur um da nochmal so einen Vergleich zu geben, in Deutschland zahlen wir Industriestrompreise von den etwa 30 Cent pro Kilowattstunde. In Ungarn müssten das so um die 19 Cent pro Kilowattstunde sein, also deutlich günstiger, sodass das natürlich eine unglaubliche Attraktivität hat. Was man aber auch sagen muss, und ich hatte die Möglichkeit vor einigen Wochen einige Zellproduktionen zu sehen, auch welche von asiatischen oder chinesischen Firmen. Wenn in Europa produziert wird oder wenn chinesische Firmen in Europa produzieren, darf man nicht davon ausgehen, dass das europäisches Know-how ist. Diese Annahme zu haben, wäre fatal. Mein Eindruck ist eher, dass 99% von dem, was in diesen Standorten passiert, rein chinesisch ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort arbeiten, sind chinesische Arbeiterinnen. Dann haben wir die Situation, wenn wir uns anschauen, den Maschinen- und Anlagenbau, mit welchem Equipment wird das ausgestattet, dann ist es in der Regel, sind es keine europäischen Maschinen- und Anlagenbauer, sondern es sind chinesische Maschinen- und Anlagenbauer. Dann ist mein Eindruck, dass da nicht die neueste Produktionstechnologie in den Standorten in Europa aufgebaut wird, sondern es ist eher die Copy-and-Paste-Lösung, die so schon im asiatischen Markt besteht. Und um da mal ein ganz konkretes Beispiel zu geben, ich habe da mit chinesischen Mitarbeitern gesprochen und was die mir gesagt haben, so im bilateralen Gespräch ist, hier in Europa ist alles alt. Die Straßen sind alt, die Autos sind alt, die Hotels sind alt. Ich will zurück nach Shenzhen, da ist die neueste Technologie. Und das hat für mir nochmal so die Augen geöffnet hinsichtlich, wie werden wir eigentlich in Europa wahrgenommen von den Asiaten. Das ist nicht so, dass die voller Stolz nach Europa kommen und denken, hier, ich darf jetzt hier in Europa arbeiten, sondern ganz im Gegenteil. Die haben eher den Eindruck, dass hier ja alles eher in die Jahre gekommen ist und dass die neueste Technologie, auch die neueste Produktionstechnologie, eben in China selbst ist. Und da müssen wir natürlich schon aufpassen, dass das Selbstbild mit der Fremdwahrnehmung schon noch in Einklang ist und ja, dass wir einfach attraktive Kooperationspartner auch für chinesische Unternehmen bleiben.
Herr Heimes, wir wollten doch raus aus der Negativspirale. Jetzt steigen wir wieder mittendrin.
Das stimmt, aber es gehört ja auch dazu, nicht nur alles positiv zu zeichnen, sondern wenn man etwas realistisch einschätzt, dann genau, muss man das auch manchmal ansprechen dürfen, auch wenn es ein bisschen wehtut.
Dann lassen Sie uns doch jetzt im nächsten Schritt mal schauen, wo Europa eigentlich stark ist. Ne? Wir haben jetzt die Battery Show vor der Tür und da ist ja nicht nur das Thema Zellfertigung am Ende interessant, sondern auch das, was davor passiert. Ne? Also die deutschen Maschinen, jetzt sagen Sie natürlich, in den neuen Fabriken der chinesischen Unternehmen stehen auch chinesische Maschinen. Aber was können wir dann sozusagen im Batterieökosystem in Europa wirklich gut? Ja? Welche Rolle spielt der Maschinen- und Anlagenbau?
Also Sie hatten ja gerade, glaube ich, am Anfang Ihrer Frage die Battery Show angesprochen, die jetzt ja unmittelbar bevorsteht. Und da können wir auf jeden Fall sagen, das, was man so in bilateralen Gesprächen hört, dass die Battery Show von vielen Unternehmen genutzt werden wird, bestimmte Innovationen zu präsentieren. Weil man sucht sich natürlich ein bestimmtes Datum, einen bestimmten Zeitpunkt aus, um so eine Innovation zu veröffentlichen. Und da bietet sich die Battery Show an. Das heißt, da wird sicherlich unglaublich viele positive Effekte auch nochmal entstehen. Genau, was wir in Europa machen können, ist, wir können uns natürlich auch mal auf unsere ganzen Stärken fokussieren. Und insbesondere, wenn man sich anschaut, Themen der Testing-Landschaft. Es gibt so viele Unternehmen, die eine Testing-Infrastruktur aufgebaut haben. Wir haben viele Materialhersteller für die Aktivmaterialien, für die Passivmaterialien. Wir haben eine super Industrie. Ich glaube, über 100 Unternehmen, die in Europa Batteriemodule und Systeme herstellen. Das heißt, wenn wir den Fokus stärker mal auf diese Industrien lenken, die natürlich auch sehr viel Wertschöpfung betreiben, dann entstehen natürlich auch ein sehr positiver Eindruck.
Das kann man in Ihrem Battery Atlas auch gut nachlesen. Da wird es dann auch kleinteilig. Ne? Das ist so der typische, auch oft deutsche Mittelstand, so wirklich spezialisierte Unternehmen, die da aktiv sind in ihren Nischen. Könnte man jetzt so zuspitzen, dass man sagt, verdient Europla möglicherweise mehr Geld mit den Werkzeugen für die Batterieproduktion als mit der Batterieproduktion selbst?
Das kann man nicht, beziehungsweise muss man eigentlich auch klar verneinen. Wir haben in Europa einen historisch gewachsenen, sehr, sehr guten Maschinen- und Anlagenbau, ja, der wirklich weltweit führend ist. Im Bereich der Zellproduktion gibt es viele Unternehmen, die in ihre Nische gefunden haben und für einen Prozessschritt sehr wichtige Komponenten, Maschinenelemente oder auch einzelne Prozessschritte bedienen. In der Breite ist der europäische Maschinen- und Anlagenbau natürlich insbesondere im Bereich der Batterie-, Modul- und Packproduktion stark. Dass man dort aber, ich sag mal, den Großteil der Wertschöpfung generiert, insbesondere jetzt im Vergleich zur Zellproduktion, das muss man leider verneinen.
Wenn ich in Ihren Atlas schaue, dann sehe ich, dass wiederum bei der Modulproduktion, also dem Zusammensetzen dann wirklich der einbaufertigen Batterien nachher auch für Fahrzeuge, Deutschland wieder ganz gut dasteht, was natürlich auch an der großen Automobilproduktion hier im Land liegt, nicht wahr?
Ja, das ist richtig. Da kommen aber noch weitere Effekte hinzu, dass natürlich mittlerweile die Batteriemodule gar nicht mehr nur für die Automobilindustrie relevant sind, sondern es geht bis hin zu kleineren Anwendungen für Powertools oder auch der stationäre Bereich, der entwickelt sich sehr, sehr rasant. Da müssen natürlich ganze Container mit Batteriemodulen bestückt werden. Also vor dem Hintergrund ist das in der Tat ein sehr, sehr interessanter Wachstumsmarkt.
Und dann haben Sie das Battery Testing angesprochen. Ist das eine Rolle, wo Sie sagen, das ist strategisch auch immer wichtiger? Vielleicht sollte man da auch mehr investieren?
Ja, es ist strategisch maximal wichtig, das Thema Batterietests auch nochmal zu beleuchten. Wir haben die Situation, wir wissen natürlich alle, dass eine Lithium-Ionen-Batterie nach wie vor eine kritische Komponente ist. Die kann natürlich beherrscht werden vor dem Hintergrund Sicherheit, aber da gehört es eben dazu, dass die ausgiebig getestet wird, sowohl auf Zellebene als auch später auf Systemebene. Um diese Zellen oder Module, Systeme zu testen, braucht man jetzt sehr viel Testinfrastruktur. Also man braucht Abuse Center, man braucht Spezialequipment, um diese Zellen in ganz unterschiedlichen Umgebungsbedingungen zu testen. Und da haben sich in den, ich würde sagen, letzten 10 Jahren über 40 Unternehmen, Institute gebildet, gegründet, die in Europa diese Tests anbieten. Vor dem Hintergrund war das so in den letzten Jahren ein sehr attraktiver Markt, weil natürlich es wurde viel entwickelt und wenn viel entwickelt wird, muss logischerweise auch viel getestet werden. Mittlerweile haben die Automobilhersteller natürlich erkannt, dass die pro Jahr x Batteriemodule, Systeme entwickeln und sagen dann, es macht natürlich für uns als Automobilhersteller hochgradig Sinn, eine gewisse Grundlast an Testkapazitäten in-house zu haben. Das heißt, die Automobilhersteller haben in diese Batterietestkapazitäten selber investiert, um so diese Grundlast selber bedienen zu können und geben sozusagen demnächst nur noch die Spitzen an weitere Firmen. Und das kann natürlich schon dazu führen, dass die Testcenter, die dann auch untereinander im Wettbewerb stehen, natürlich ja in einen stärkeren Wettbewerb kommen, weil die Automobilhersteller perspektivisch mehr selber machen, was dann dazu führt, dass es natürlich mittel- bis langfristig die Attraktivität dieses Marktes etwas geringer werden kann. Aber zumindest aktuell ist es ein sehr attraktives Umfeld.
Also auch hier so ein bisschen Licht und Schatten. Ich bin gespannt, was dann auch die Battery Show da nochmal an neuen Nachrichten bringt. Wenn wir nochmal so ein bisschen den Blick weiten, ne, Deutschland auch versus Europa, welche Regionen entwickeln sich? Wir haben die Cluster gerade schon gehört. Wir haben Ungarn, wir haben Frankreich, wir haben aber auch Spanien, auch da ja mit günstigem erneuerbaren Strom. Da kann man ja in Ungarn auch nicht immer von reden. Welche Regionen entwickeln sich denn aktuell aus Ihrer Sicht da besonders dynamisch? Also müssen wir ganz stark auf Spanien gucken, weil da ein großes Cluster entsteht?
Das ist sicherlich auch Spanien. Aber ich glaube, wenn man sich die Europalandkarte anschaut und jetzt nicht nur den aktuellen Zeitpunkt sich anschaut, sondern auch so die letzten 5 Jahre, dann gab es in jedem Land Aktivitäten. Jedes Land hat sich darum bemüht, Zellproduzenten anzusiedeln. Und das ist in Teilen auch ein kritischer Punkt, ja, dass es dort auf nationaler Ebene sehr viele Aktivitäten gab. Was ja an sich erstmal gut gemeint ist. Ich ziehe da aber vielleicht, um auch mal so eine Lösung zu skizzieren, insbesondere auch nochmal für das Thema Batteriezellproduktion. Ich möchte da nochmal den Vergleich wagen zu der Firma Airbus. Die Firma Airbus, die wurde, ich glaube, es müsste so im 1970, in den 70er Jahren gegründet worden sein. Warum? Um ein Gegengewicht zu Boeing zu schaffen. Und auch die Firma Airbus war am Anfang in den ersten Jahren nicht erfolgreich, wurde aber unterstützt als europäisches Gemeinschaftsprojekt, wo man dann eben eine fragmentierte Wertschöpfung in ganz Europa hatte, wo sich sozusagen alle darauf geeinigt haben, wir machen auf nationaler Ebene nicht noch selber, bauen keine, nicht selber Flugzeugbau auf, sondern machen das auf europäischer Ebene. Und dieses Zielbild, das müssen wir eigentlich aufbauen für das Thema Batteriezellproduktion. Und da so könnte das funktionieren, ja, dass es in einigen Ländern gibt, für Unternehmen gibt, die sich auf das Thema Elektrodenfertigung spezialisieren. Andere Länder spezialisieren sich auf das Thema Zellzusammenbau. Wiederum andere Länder könnten sich auf das Thema der Aktivmaterialherstellung spezialisieren. Und wenn das ein europäischer Gedanke wäre und durch die EU unterstützt werde und man sagt, okay, dann hat man den langen Atem, da partizipiert jedes europäische Land dran, dann wäre das, glaube ich, der richtige Ansatz und ein Ansatz, der sehr erfolgsversprechend sein könnte.
Der wahrscheinlich auch der richtige Ansatz wäre, um diesem ja strategischen Vorgehen auch Chinas etwas entgegenzusetzen, wo man ja auch sehr bewusst die Batterieindustrie und die Technologie dafür aufgebaut hat. Wo sehen Sie denn aktuell, wenn wir jetzt doch nochmal auf die Landkarten schauen, aber schon funktionierende Cluster? Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass dann sozusagen alle Komponenten, die so ein Ökosystem braucht, also auch die Materialien vor der Zellproduktion, aber auch die Weiterverarbeitung in den Modulen, dass die dann in so Clustern zusammenfinden. Wo sind da gute Beispiele in Europa?
Also es gibt auf nationaler Ebene, wobei durchaus auch auf europäischer Ebene Cluster, ja, wo sich Unternehmen zu einem Clusterverbund zusammentun. Das ist beispielsweise das Kaleb, was ja in Deutschland sehr stark ist, was sozusagen europäische, also vor allem auch deutsche Unternehmen bündelt und dort als Verbund agiert. Ja, das nehme ich zum Beispiel als sehr stark wahr. Von dem Hintergrund gibt es da schon sehr viele Cluster, die funktionieren. Ich würde mir wünschen, dass es noch auf europäischer Ebene stärker orchestriert wird, um diesem Airbus-Gedanken noch stärker zu folgen.
Bevor der Airbus landet, der Batterie-Airbus in Europa, haben wir ja zumindest gerade noch mal eine frische Ankündigung auch von Tesla bekommen, dass das mit der Zellproduktion in Grünheide, also in meiner Heimat, in meinem Heimatbundesland Brandenburg, was werden soll. Hat jetzt auch eine Weile gedauert. Wie schauen Sie auf diese Entwicklung?
Super. Wirklich, das ist großartig, weil Tesla natürlich in der Vergangenheit häufig bewiesen hat, dass Tesla Punkte realisieren kann, die vielleicht für den Außenstehenden erstmal als unmöglich erscheinen. Und insbesondere im Bereich der Batterietechnologie wissen wir, dass Tesla ein hervorragendes Know-how hat. Und von daher, ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und es macht natürlich auch hochgradig Sinn, dass wenn die Batteriezellen, die Module in Berlin, in Grünheide verbaut werden, dass dann auch da vor Ort die Batteriezellen produziert werden. Macht logistisch total viel Sinn, wenn man das Know-how hat. Ist das großartig. Es würde darüber hinaus auch eine Vielzahl von Arbeitsplätzen schaffen, auch im gut ausgebildeten Bereich. Also vor dem Hintergrund sehe ich da erstmal nur positive Effekte.
Also local for local, auch hier das Stichwort. Und jetzt schauen wir vom Osten Deutschlands nochmal zu Ihnen in den Westen, denn Sie haben ja auch ein Projekt mit der RWTH aufgelegt, wo Sie so eine rheinische Batteriewertschöpfungskette ermöglichen wollen mit dem Projekt FastBat. Was hat es damit auf sich?
Es ist ein Forschungsprojekt, was jetzt kürzlich gestartet ist. Und da haben wir in Summe ein Gesamtvolumen, ein Gesamtfördervolumen von über 50 Millionen Euro erhalten. Und damit werden wir vor allem in unterschiedlichen Centern agieren und das Thema der Produktinnovationen, Prozessinnovationen und der Start-ups nochmal adressieren, um mal einzelne Highlights aus diesem Projekt zu nennen. Also es geht da ganz konkret darum, im Bereich der Produktinnovation weiterzukommen, im Bereich der Prozessinnovation, um da mal ein paar Beispiele zu nennen, das Thema Lasertrocknung weiterzuentwickeln, das Thema der Trockenbeschichtung weiterzuentwickeln, um dann aber auch ein Umfeld zu haben, wo diese Innovationen durch Startups industrialisiert werden können, um dann einfach nicht nur zu forschen, um den Forschergeist glücklich zu machen, sondern dann auch wirklich diese Innovationen der Industrie anbieten zu können. Und das funktioniert in einem universitären Umfeld mit den Ausgründungen von Startups immer sehr gut. Und ja, da hoffen wir sowohl für das rheinische Revier Wertschöpfung kreieren zu können, aber durchaus auch auf europäischer Ebene einen Impact zu erzielen und die Batterieindustrie zu unterstützen.
Damit sind wir hier, lieber Professor Heimes, dann doch auf der Zielgeraden bei E-Mobility Insights. Und von der Frage, ob trocken oder nass beschichtet, möchte ich dann doch nochmal auf das große Bild schauen. Wenn wir uns in 5 Jahren hier widersprechen würden, wie würden Sie dann erkennen, dass Europa in Sachen Batterieproduktion die Kurve gekriegt hat?
Dann hätte ich in jedem Fall den Wunsch, dass wir mehrere europäische Batteriezellen Produzenten hätten, dann würde ich sagen, dann haben wir auch das Kernelement in Europa langfristig angesiedelt. Ja, indem es nicht nur asiatische Firmen sind, die mit ihrem Know-how hier in Europa produzieren, ihr eigentliches Know-how aber schützen, sondern dass es klassische europäische Unternehmen sind, die es geschafft haben, hier die Batteriezellproduktion zu etablieren. Dann wäre der Nukleus Zelle ganz fest in Europa verankert. Und wenn der Nukleus Zelle in Europa verankert ist, dann ist es wie ein positiver Ketteneffekt, dass die ganzen Themen drumherum, Modul- und Pack-Produktion, Anlagenbau, der da eine Chance hat, das Thema Recycling, Testen von Batterien, das wird automatisch ein Erfolg, wenn der Nukleus Zelle passt. Sollte der Nukleus Zelle nicht passen, dann sehe ich aber auch positive Entwicklungen für die Bereiche drumherum. Das heißt, selbst wenn das nicht funktionieren sollte, heißt das nicht, dass das andere nicht auch sehr erfolgreich werden kann.
Und sind Sie, letzte Frage, dann heute eher optimistisch oder eher skeptisch, dass das auch gelingt?
Ich bin da weder optimistisch noch pessimistisch. Da bin ich realistisch. Ja, ich schaue mir die Daten an und gucke mir an, wie haben sich die entwickelt. Und da gibt es im Moment, um nochmal auf den Anfang vielleicht zusammenfassend zurückzukommen, diese gefühlte Abwärtsspirale. Aber auch da, es ist nur eine gefühlte Abwärtsspirale. Es gibt die angesprochenen Gegeneffekte. Und lassen Sie uns einfach dafür kämpfen, dass diese Gegeneffekte viel, viel größer sind als das, was uns im Moment nach unten zieht. Und dann wird das schon erfolgreich werden.
Da ist dann auch Herr Heimes doch wieder Professor Doktor und schaut auf die Datenlage. Ich habe es nicht anders erwartet. Herr Heimes, alles Gute, vielen Dank fürs Gespräch und wir sehen uns auf der Battery Show.
Sehr gerne, ich freue mich drauf.
Auch wenn die Herausforderungen groß sind, zeigt das Gespräch mit Heiner Heimes vor allem eines. In Europa gibt es weiterhin enormes Know-how in Forschung, Maschinenbau, Produktionstechnologie und im gesamten Batterieökosystem. Die kommenden Jahre werden entscheidend dafür sein, ob daraus auch langfristig industrielle Stärke entsteht. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch die nächste Folge von E-Mobility Insights einschalten oder den Podcast gleich auf Ihrer Lieblingsplattform abonnieren. Und vielleicht sehen wir uns ja auch auf der Battery Show. Ihr Peter Schwierz von Electrif.